Willkommen zu einer super vollgepackten allerletzten News-Folge des Jahres. Wir haben unheimlich viel Housekeeping, wir hatten jede Menge Check-in und GA4 und News. Und was war denn zum Beispiel dabei, Michael?
So viel, dass ich es gar nicht nennen möchte oder einfach heute mal reinhören. Heute gibt es keine Preview, sondern viel Spaß beim Reinhören.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres, zumindest mal der letzten News-Folge des Jahres von Beyond Page Views. Willkommen wie immer von mir hier aus Mönchengladbach, Markus Bersch, und mit dabei ist ebenfalls wie immer
Michael Janssen und ich sitze hier im wunderschönen Köln. Bisschen verregnet gerade, ist ein sehr verregneter Dezember, finde ich.
Ja, und duster ist es auch geworden, aber wir sollten uns nicht beschweren. Es könnte auch noch kälter sein. Jo, dann wollen wir mal ran an unsere letzte News-Folge und wir haben tatsächlich ein bisschen Housekeeping. Wir haben sogar, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, aber irgendwo haben wir auch noch eine Premiere. Aber fangen wir doch damit vielleicht an, mit dem
genau.
Housekeeping und der Premiere. Wir haben
so
nämlich
hast
eine Sprachnachricht
tatsächlich vorgesehen.
Bekommen. Genau, so habe ich es vorgesehen. Ich habe es noch gerade nicht gefunden. Tom hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir doch gerne abspielen.
Servus Markus, servus Michael. Zum Ende des Jahres wollte ich nochmal kurz Danke sagen für die vielen lehrreichen Episoden von Beyond Page View. Wir haben dieses Jahr auch wieder sehr viel mitgenommen, sehr viel Inhalt, sehr viel lehrreiche Episoden, auch Spezialepisoden, die mehr in die Tiefe gehen. Und auch vielen Dank nochmal, immer auch für das ganze Aufbereiten. Ist eigentlich alles nicht selbstverständlich, alle Infos mal zusammenzusammeln, aggregieren und dann einfach auch wiederzugeben, dass ihr eure eigene Meinung dazu gibt. Finde ich super. Vielen Dank. Freue mich schon aufs nächste Jahr. Viele tolle Episoden. Vielen Dank. Macht es gut. Bis bald. Ciao, der Tom.
Ja, sehr schön.
Ja, finde ich auch. Dem ist kaum was hinzuzufügen.
Vielen Dank, Tom, für deine vielen Kommentare.
So ist es. Und wir versuchen dann einfach weiter so am Ball zu bleiben. Aber es ist schön zu wissen, dass eben auch dieses Aggregieren, wenn man es zumindest kommentiert dazu, tatsächlich einen Mehrwert hat. Das war die Idee hinter den News-Folgen und nicht einfach nur eine Linkliste rausballern. Dann machen wir das einfach weiter.
Genau.
Und du kannst weiter Kommentare schreiben, genauso wie den letzten, den du uns geschrieben hast zum Thema, also mehr oder weniger mit dem Hinweis, weil wir ja über das Do Not Track gesprochen hatten und er richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass es Tools gibt, wie zum Beispiel Matomo, die Do Not Track trotzdem eben benutzen, um kein Tracking mehr zu machen, wenn das Signal da ist. Hintergrund da ist oft, dass wenn man ein Tracking auch ohne Consent hat, möchte man vielleicht trotzdem irgendein Signal haben, mit dem man es ausschalten kann. Und dann gibt es das zum Beispiel dafür. Das ist auch bei vielen anderen von diesen leichtgewichtigen Reporting-Tools da draußen, ist das auch gang und gäbe. Und es ist ja auch nicht verboten, ne? So. Nur dafür ist es halt, wie gesagt, eigentlich nicht gedacht. Und dann hat er auch darauf hingewiesen, das hatte ich aber auch selber schon gemerkt, nämlich, dass es eine Matomo User Group Deutschland gibt auf LinkedIn.
Okay.
Hat inzwischen 50 Mitglieder. Ja, ich bin mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich da in eine Admin-Rolle gerutscht. Insofern weiß ich, dass es diese User Group gibt. Und wir hoffen auf all euch da draußen, die ihr mit Matomo vielleicht arbeitet, Fragen habt oder eben auch Antworten, sodass da ein bisschen Leben reinkommt in das ganze Thema, weil es soll tatsächlich dem Austausch dienen und auch der Vorbereitung vielleicht von irgendwelchen Feature-Requests oder sonst irgendwas einfach ein bisschen näher zusammenrücken. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Die entstehen jetzt gerade in verschiedenen Sprachen, also es soll eben eine Local User Group Germany sein, Handelssprache Deutsch.
Handelssprache Deutsch. Okay,
genau.
Und du bist Admin. Du, also verliere ich dich jetzt bei GA4? Bei Google Analytics verliere ich dich jetzt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur Admin in dieser Gruppe geworden. Das ist eigentlich, war es gar nicht notwendig, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist im Moment auch nicht viel Arbeit.
Ja, aber da kannst du dann ja auch Fragen stellen als Admin für wichtige Sachen, die du nicht weißt. Und das
genau.
Vielleicht zu unserem Projekt, worüber wir noch nicht reden. Aber auf jeden Fall, wir haben eine Veröffentlichung geplant mit einem Partner. Da passt es ganz gut zu, oder?
Oh, dann habe ich noch einen Hinweis gefunden auf einen nun endgültigen Termin. Wir hatten ja mal auch etwas irrtümlich oder missverständlich darüber berichtet, dass Google irgendwie nur noch zertifizierte Consent-Management-Plattformen irgendwie zulässt, wenn XXX. Und dieses XXX hat sich eben nachher herausgestellt, als wenn man AdSense verwenden möchte oder den Ad-Manager oder AdMob, dann gilt das halt. Und der Stichtag davon, der ist jetzt klar, nämlich der 16.01.2024. Will sagen, nicht mehr furchtbar viel Zeit, wenn man noch seine AdSense-Blöcke retten will und noch keine CMP einsetzt, die Google zertifiziert. Ein Link dazu auch nochmal in den Kommentaren füge ich dann noch hinzu. Hatten wir damals auch schon mal, da gibt es so eine Liste, was man alles einsetzen kann, wenn ihr wirklich eine sucht. Die meisten CMPs, die man kennt, sind inzwischen aber eigentlich auf dieser Liste insofern.
Ja, aber 16.01. komisches Datum, oder?
Warum komisch?
Weil das eben so mittendrin ist im Monat, so irgendwie nicht der 1.01. Also, oder...
Nö, was ist es denn? Erste, zweite. Wenigstens ein brauchbarer Wochentag. Das ist ein Dienstag. Ja gut, das ist natürlich dann total logisch. Nee, weiß ich auch nicht. Ey, keine Ahnung.
Okay. Ja, und dann habe ich noch was zum Housekeeping hinzuzufügen. Und zwar etwas, was ich total gerne empfehle, wenn Menschen zu mir sagen, hey Michael, also gerade in meinen Seminaren haben wir immer so einen Blog drin, wo ich auch um den Konsens der Teilnehmenden prüfe, ob das funktioniert und so. Und Max, du kennst wahrscheinlich das Ergebnis. Meistens klappt es nicht ganz so gut, der Konsens bei denen. Und dann sagen die, ja, wie repariere ich das dann? Und dann habe ich inzwischen was zu empfehlen. Dann empfehle ich nämlich deine Konsens-Checkliste als E-Book. Gibt es unter markusberch.de/consentcheck und 20% spart ihr mit dem Code Podcast. Von daher habe ich letztens schon mal jemanden an dich verwiesen, weil die Menschen noch nicht verstehen, wie kompliziert oder komplex oder schwierig es sein kann, den Consent einzubauen und dass man nicht eben kurz in einer Viertelstunde erklärt werden kann. Darum, Markus, dir vielen Dank, dass du das Buch gemacht hast.
Ja, und dir vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast. Dann kann ich mir das selbst promoten, ja, an der Stelle sparen.
Ja.
Den Gutscheincode Podcast bitte alles schön groß schreiben, sonst tut's dir, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht genau. Und dir danke auch für die Empfehlung. Es hat nämlich, also ich sag mal, der Verkauf für echtes Geld geht im Moment noch in homöopathischen Dosen, weil ich das ja hauptsächlich eben im Rahmen meines OMX-Vortrags rausgehauen habe. Und für die Leute gab es da eben sowieso einen Gutscheincode. Und den sehe ich natürlich schon relativ häufig. Insofern habe ich mich gefreut, dass ich nicht umsonst gemacht habe. Ich sehe also, dass da irgendwas passiert, auch wenn das eigentlich nicht so gedacht war und ich das nie wieder so machen werde. Sorry, Oliver, wenn du das hörst. Das ist ein bisschen aus der Not geboren, diese ganze Digistore-Geschichte. Und wenn ihr da eben Bock drauf habt, dann kriegt ihr das dafür schmale Mark und dann noch billiger mit Gutscheincode. 12,90 € werden da aufgerufen.
Und dann gehen noch die Prozente runter.
Und dann gehen auch die Prozente runter.
Ja, ich glaube, das kaufen wir zu Weihnachten.
So. Ab zum Check-in.
Dann kommen wir zum Check-in. Housekeeping scheint sozusagen deine Sache zu sein. Check-in ist dann meine Sache. Genau. Und zwar, die LinkedIn-KPIs sind freigeschaltet über den Server-Side Google Tag Manager. Kann man sich da jetzt was zusammenbasteln, um die Conversions an LinkedIn zu schicken. Fand ich cool, spannend. Habe ich mir dann gleich durchgelesen, was man so machen muss und so. Dann habe ich eine Anleitung gefunden, die eigentlich aus einer Quelle stammte, die eigentlich sonst ganz gut ist. Und dann war irgendwas wie mit, ich muss mir über die API erstmal irgendeinen OAuth-Token selber ziehen und hier und da und dort. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr anstrengend. Habe ich reingeschrieben, auf einem Bein nackt durch einen brennenden Reifen springen ist einfacher, als die LinkedIn-KPI zu implementieren. Und dann 2 Tage liegen lassen und dann nochmal probiert und dann war es auch einfacher, weil es dann entweder anders war oder aber ich den anderen Weg nicht gefunden hatte vorher. Du hast auch schon eingebaut, oder?
Ich habe es auch schon eingebaut. Ich habe diese Reifen nicht auseinandersetzen müssen, habe aber gehört, dass also gerade am Anfang der Prozess noch scheißer war, als er jetzt im Moment ist. Insofern hast du wahrscheinlich ganz tief reingegriffen, ganz am Anfang. Und das funktionierte. Ich habe es auch implementiert eben im Auftrag eines Kunden, der mir auch diesen das Austoken relativ problemlos nach wenigen Stunden anliefern konnte. Insofern kann der entweder unheimlich gut durch Reifen springen oder es geht jetzt einfacher.
Nein, du kannst das jetzt direkt in der Oberfläche
senden, ne? Sollte einem auch klar sein. Es ist jetzt nicht die Facebook-KPI, wo man Events aller Art hinsenden kann oder sowas, also Page-Views oder sowas. Das gibt's nicht, ne? Es werden also wirklich nur Conversions darüber versendet.
Da springe ich mal gleich rein in das Thema, wo du sagst, Page-Views nicht. Für mich macht die KPI relativ wenig Sinn in dem Zusammenhang. Von daher würde ich, also könnt ihr gerne was in die Kommentare dazu schreiben, also ich sende auch Page-Views als Events, damit die sinnvoller ist als jetzt, ist halt ein Hat-die-Seite-besucht-Event. Und das ist ja durchaus interessant, wenn du Anzeigen schaltest, müsst ihr wissen, ob es ankommt und dann ist das die bessere Alternative, meiner Meinung nach.
Ja, was ich meine ist, dass du aus dem Browser im Moment einfach mehr Signale generieren kannst, als über den serverseitigen Weg, so wie ich ihn verstanden habe jedenfalls bisher.
Standardmäßig ja, aber du kannst natürlich auch einfach selber ein Page-View schicken.
Ja, genau, das musst du dann eben...
Musst du halt alles selber, jedes einzelne Event selber registrieren und ein bisschen umständlich noch. Okay.
Gut.
Und du hast letztens, wir hatten uns irgendwas, ich weiß nicht, wo wir uns unterhalten hatten oder wo das war, und da hast du Measure Slack erwähnt.
Ja.
Also ich lese das schon lange. Also ich bin da registriert, ich habe da mal viel mitgelesen, auch mitgeschrieben und so. Aber irgendwie habe ich da irgendwie, ist das immer so viel und so. Und da wollte ich mir fragen, geht da was? Ist das gut? Oder ist das eher so, wenn GR4 eine Änderung veröffentlicht, wird drauf rumgebasht ohne Sinn und Verstand?
Nein,
so wie bei
nicht.
Den Conversions?
Nee. Also der Kanal ist prima, es ist nur nichts zum Lesen. Ne? Also wenn man jetzt FOMO hat, sollte man sich davon fernhalten, weil wenn du 4 Stunden nicht reingeguckt hast, sind da schon teilweise, je nachdem auf welchem Channel du bist, sind dann schon wieder 25 neue Nachrichten da drin. Man kann da nicht up to date bleiben, indem man liest, was da passiert.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen Zeit hat, da mal durchgehen, gucken, wo es vielleicht weniger Antworten gibt oder was nicht geklärt aussieht, vielleicht kann man selber seinen Senf da reinwerfen, das ist das, was ich gelegentlich mal tue. Ansonsten, wenn ich ein echtes Problem habe oder ich sehe, dass irgendwas Neues ist, dann gucke ich mal auf Measure Slack, haben die Leute das wahrgenommen, was haben die vielleicht schon ausprobiert, womit brauche ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil das schon jemand getan hat. Das ist halt ein unheimlich schneller, responsiver Kanal mit über 10.000 Mitgliedern, soweit ich weiß. Deswegen ballert das da auch ziemlich schnell.
Ja. Mhm. Ja. Darum wird man auch da reinschauen oder ja, so.
Also Measure Slack, sich da anzumelden, da tut man sich wahrscheinlich durchaus ein Gefallen, wenn man eine Community haben will, die wirklich ganz schnell auch mal Fragen beantworten kann. Schön ist es natürlich, wenn man selber auch ein bisschen, also nicht nur da Antworten abholt, sondern vielleicht selber auch mal ein bisschen teilnehmen kann. Aber so richtig verpflichtet ist da eigentlich niemand dazu. Da wird jetzt niemand an Pranger gestellt, wenn er dauernd fragt, aber nie was antwortet. Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, aber generell, okay. Aber es gibt auch keine Alternative auf dem Markt, oder? Die irgendwie sowas Ähnliches macht wie Measure Slack, gibt's da schon ewig. Ich habe letztens mal die Anmeldeseite gesucht, das war gar nicht so einfach.
Ja, weiß ich auch nicht. Da gibt's, glaube ich, irgendwas. Aber man kann eben auch auf Slack über die Subdomain measure.slack kann man den Workspace im Prinzip auch irgendwie da, ich weiß auch nicht mehr, es ging auf jeden Fall irgendwie.
Früher musste man sich anmelden und wurde dann irgendwann freigeschaltet oder so.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, immer noch so. Aber wie auch immer, es gibt natürlich auch andere Communities, auf jeder Plattform gibt's ja irgendwie was, ne? Und es gibt ja auch ein paar größere GTM und GA4 Communities dann auch irgendwie auf Facebook, wenn man Facebook überhaupt noch wahrnimmt. Und es wird auch LinkedIn-Gruppen geben, irgendwelche. Aber Measure Slack
ist halt aber ich meine, eine relevante.
Alt und immer noch wirklich sehr lebendig. Und deswegen wüsste ich nicht, warum ich da jetzt noch eine andere aufmachen muss.
Ja. Und jetzt nächste Thema schon. BigQuery ist ja, nutzen ja viele inzwischen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob viele das bei dir schon exportieren von deinen Kunden und so und damit was machen. Und darum
wenige.
Hier mal kurz. Ja, oh, genau, wenige und auch wenig auskennen. Ich hatte letztens den Fall, wo dann jemand die Echtzeitdaten anschauen wollte und dann direkt auf die große BigQuery-Tabelle gegangen ist mit dem nativen Plugin und mit jeder Abfrage dann irgendwie ein, zwei Euro an Kosten produziert hat, weil es halt auf die gesamten letzten x Tage ging. Und das kann teuer werden. Je öfter das, wie bei jedem Aufruf des Dashboards, gerade wenn ich dann nicht zwischenspeichere oder so, kann das schon sehr, sehr umfangreich werden, jede Abfrage, jedes Ändern, das rum. Bitte seid vorsichtig mit dem, was ihr macht, BigQuery. Gerne auch ein Budget einstellen, mein Tipp, Budget einstellen für jeden Nutzer oder dann generell fürs Projekt, damit BigQuery da nicht aus den Rudern läuft, gerade mit dem neuen, was nachher in den News, glaube ich, kommt. Habe ich das reingeschrieben?
Genau, wir haben was in den News auch dazu, wie man
GR4,
mal so,
genau.
Wie man auch mal berechnen kann, zum Beispiel, wie teuer das dann auf die Dauer wird, auch wenn man die Daten gar nicht bewegt, sondern einfach nur speichert.
Ja.
Also das Thema haben wir gleich nochmal auf dem.
Ja. Und dann passend zu unserem Check-in auch nochmal kurz, wir wollen eventuell mal Videocontent machen und zwar schmeißen wir unsere Folge heute mal in einen Mixer und gucken, was da rauskommt. Darum vielleicht gibt Videosnippets auf LinkedIn, auf unserer riesigen LinkedIn-Company-Page für Beyond Pageviews, unserem Podcast. Wir schauen mal, wie das so funktioniert, ob das klappt, ob das Anklang findet und ob wir nicht eher ein Radiogesicht haben. Kann ja sein. Ne, Markus? So.
Ja, kann passieren. Also wir nehmen ja sowieso immer mit Bild auf, ne? Das für uns jetzt nichts Neues, nur verwerten wir das normalerweise nicht.
Ja.
Ja, und dann der letzte Punkt.
Ganz viele Abkürzungen habe ich dir reingeschrieben.
Ja, CMP, SSGTM per API. Also ich verstehe all diese Abkürzungen, aber worum geht's denn?
Genau, ich habe mir überlegt, ich habe da bisher noch nirgendwo eine Lösung online gefunden. Und zwar gerade, wenn man mit dem Server-Side Google Tag Manager arbeitet und die Signale an den, also unten in GA4-Stream oder was auch immer an den Server-Side Google Tag Manager schickt, ob man dann nicht direkt einfach die CMP-Daten, also die Consent-Zusagen oder Absagen, direkt über API vom Tool holt. Weil nichts anderes macht das Tool ja auch, wenn man die Seite aufruft. Hast du damit schon mal was gemacht?
Nee. Also du meinst jetzt, was ich dich die OneTrust API fragen, wie es gerade aussieht.
Mhm.
Dann müsste ich ja als Server aber immer noch mit der API kommunizieren, die im Browser wohnt.
Nee, die haben wir, also ich habe mir das mal angeschaut für einen Kunden bei CCM 19, glaube ich, nicht so verbreitet das Tool, glaube ich, oder bei dir? Ich habe so eine Handvoll Kunden damit. Auf jeden Fall, der Browser nutzt ja auch eine API und fragt irgendwie Sachen ab. Das heißt, es gibt irgendwo eine UID für den Nutzer.
Ach so, okay, ja, gut. Also wenn du tatsächlich jetzt die Consent-Speicher-Zustands-API des Anbieters oder so, ja gut, nee, könnte man machen. Aber
weil bisher musst du es ja mit dem GA4-Request oder doch immer mitschicken.
Genau.
Du machst ja,
auf dem Server brauchst, um es aufzulösen, weil du den GA4-Strom eben auch für Facebook benutzen willst oder LinkedIn, dann musst du halt den Facebook- und LinkedIn-Consent mitschicken, damit du weißt, ob du es überhaupt darfst.
Ja, und da haben wir dann einfach, also nicht einfach, sondern die direkt auf die CMP, also für die auf Kundenmanagement-Plattform auf die API gehen und abfragen, hat der User dafür Consent gegeben, ja oder nein? Du brauchst nur die UID mitzuschicken.
Ja, dazu würde ich dann aber ja wieder ausgehende Requests haben, jedes Mal, wenn ich ein Event verarbeiten will Richtung Consent-API oder ich muss mir das wieder speichern in Firestore und da irgendwie abrufen, was weiß ich. Habe also einfach zusätzliche Arbeit. Im Browser habe ich die Information aber sowieso, deswegen würde ich sie immer mit dem Event mitsenden.
Im Browser hast du sie aber ja nur, weil du sie da reinschreibst.
Ja, aber im Browser muss ich sie ja eh kennen. Sonst kann ich im Browser ja nicht arbeiten.
Wieso musst du sie im Browser haben? Wenn du das Facebook, also du brauchst ja nur sozusagen die UID und den Rest, den brauchst du ja gar nicht im Browser mehr dann zu haben. Wenn du alles mit dem Server-Side Google Tag Manager laufen lässt.
Ja, aber woher weiß ich denn, ob ich überhaupt mein GA4-Tagging ausspielen darf, um etwas an meinen Server zu senden?
Das wäre das Einzige.
Ne? So.
Aber und dann ansonsten
muss ich ja eben fragen, dann kann ich den anderen Mist gleich mitschicken. Selbst wenn ich im Browser sonst nichts anderes mehr hätte, wenn ich kein Facebook-Pixel im Browser hätte oder sonst irgendwas, würde ich das ja, glaube ich, immer noch tun wollen müssen. Also es gibt natürlich Szenarien, wo ich mit einem proprietären Request-Format arbeite, wo ich das vielleicht alles tatsächlich nicht brauche. Im Browser muss der ganze Consent-Kram trotzdem geladen werden, sonst kann man nicht fragen. Und dann könnte man theoretisch wahrscheinlich einfach eine Kommunikation zwischen CMP-Anbieter und Server-Side-Tag-Manager herstellen, um die Information jedes Mal wieder abzurufen, aber ich halte es, wie gesagt, nicht wirklich für zielführend und wahrscheinlich einfach aus Ressourcengründen auch nicht die beste Idee.
Okay, aber die Alternative ist halt bei großen Seiten, dass du halt 20, 30 Parameter mitschickst, jedes Mal mit jedem
ja, oder einen, wo alles drin steckt oder Content vom Cookie oder was weiß ich, da mussten wir auf dem Server parsen, ist auch wieder Banane, ne? So, also Einzelsignale draus machen, finde ich ganz okay. Spätestens jetzt seit Transformations kann ich die ja zerstören, bevor ich die irgendwo hinsende. Wenn ich also keinen Bock habe, 37 Parameter an Google Analytics zu senden, bloß weil die Consent-Lage da drin steht und der ganze Mist kostet nachher Geld im BigQuery, schmeiße ich die über den Transformation einfach raus aus allen Events, bevor die an das GA4-Tag gehen.
Ja, okay. Ich will nur die Feiertage darüber nachdenken.
Ja, so. Das dazu.
Apropos, wo du gerade gesagt hast,
alles jetzt überhaupt alles nicht vorbereitet, deswegen hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber
genau. Ja. Aber kurz zu BigQuery eben der Hinweis nochmal, speichert nicht alles in BigQuery, nicht alle Requests, nicht alle Parameter. Letztens war so ein Posting auf LinkedIn, wo jemand sagte, guck mal, hier habe ich 20 tolle Parameter, die man mit GA4 mitschicken kann. Das kostet alles. Aber da kommen wir gleich ja noch zu.
Ja, okay. Genau. Also auch jeder, der irgendwelche Parameter an den Server-Side Google Tag Manager sendet, so wie x-fb-tralala, damit da irgendwelche Identifier drinstehen, damit das KPI-Tag irgendwelche Pixel-IDs hat oder sowas, oder Cookie-IDs, ist ja alles schön und gut, ist erstens nicht der einzige Weg. Zweitens, wenn ihr das macht, dann zerstört die Dinger einfach über Transformationen, bevor ihr den Kram an GA4 sendet. Da braucht ihr das einfach nicht. Und ihr möchtet vielleicht auch gar keine Facebook-Click-ID in euren GA4-Daten speichern, als Dimension. So.
Gibt Spezialisten, die wollen auch das.
Ja.
Okay.
Ja, GA4.
Ich frag mich immer, was sie damit machen. Stichwort GA4. Lass uns doch mal jetzt über GA4 reden, unsere neue Rubrik, die wir jetzt zum zweiten Mal benamst haben oder zum dritten Mal.
Zum dritten Mal, glaube ich sogar schon.
Zum dritten Mal schon. Ja. Weil da hat sich einiges getan.
Einiges.
Der 12. Februar ist ein Datum zum Beispiel.
Ja. Jetzt gucke ich nicht nach, was das für ein Wochentag ist, aber ist auch irgendwie mitten im Monat. Und da werden wir Google Signals komplett los aus der Reporting Identity. Also da sind wir alle einfach abgeschaltet. Wir erinnern uns, die Reporting Identity, alles außer Device-Based, war immer mit diesem Grenzwert angewendet, Gedöns versehen in den Reports, sodass wir dauernd auf irgendwelche Warndreiecke gestaut haben.
Mhm. Thresholding.
Ja, Thresholding. Und dann haben wir gesagt, gut, dann musst du halt Device-Based nehmen. So, dann hat man uns vor kurzem erst, ich glaube vor 10 Wochen maximal, hat man uns eine neue Option gegeben bei Google Signals, wo wir sagen können, bitte ausschließen aus der Reporting Identity, weil die wahrscheinlich bei Google gemerkt haben, dass alle Leute auf Device-Based umschalten, weil alles andere halt scheiße ist wegen Signals. Und jetzt ist das nächste, was passiert, es wird überhaupt für alle deaktiviert und aus der Reporting Identity rausgeschmissen. Ob das wieder irgendwelche Datenschutz-Hintergründe hat oder einfach auch deswegen ist, weil es als Reporting Identity Signalgeber einfach mit viel zu vielen Nebenwirkungen versehen ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber schön ist es.
Mhm. Hat eh mehr gestört und fallen dann auch die demografischen Merkmale weg, die ja eh kaum zu gebrauchen waren, also die Alter, Geschlecht und Interessen?
Ich glaube nicht, es geht ja nur um die Reporting Identity. Das ist ja immer noch Signalgeber für Reports, aber eben nicht mehr für die für den User. Das würde ich schon denken, dass die Sachen immer noch bleiben. Sonst kannst du Signals keinem mehr verkaufen. Weiß man überhaupt nicht, wie man es machen sollte, wenn man jetzt nicht gerade zufällig Werbung machen will mit den Daten.
Ja. Okay. Und in dem Zusammenhang auch Universal verliert Marketing-Gedönskram im März. Das heißt, Retargeting und so ein Kram, alles fällt dann auch bei Universal im März weg.
Genau, also selbst wenn du 360 hast und nutzt das noch, dann hast du nicht bis zum Sommer, um darauf immer noch deine Marketing-Dinger zu machen. Du kannst keine Conversions mehr messen darüber und so, das tut's alles nicht mehr, wenn ich es richtig gelesen habe.
Hat aber für die meisten keine Relevanz, weil das ist wie 360, das haben genau. Die meisten nicht. Die sparen sich den einen oder anderen Euro vielleicht so. Und stecken die in den BigQuery.
Dafür kriegen wir jetzt alle Enhanced Conversions auch in Google Analytics 4.
Was heißt das denn, Markus? Was sind Enhanced Conversions?
Enhanced Conversions sind die Conversions, die man aus dem Google Ads-Universum kennt und wo man gehashte, personenidentifizierbare Informationen dahernimmt und die zusätzlich mit an die Conversion dranhängt, um die anzureichern. Mit dem Ziel, die Attribution zu ermöglichen, auch dann, wenn zum Beispiel gar keine Google-Click-ID mehr da war oder die nicht mehr zugeordnet werden konnte oder alle anderen Referenzen irgendwie fehlschlagen, dann hat man immer noch die Hoffnung, dass auf der anderen Seite, im Fall von Google Ads eben zum Beispiel Google, aus dieser gehashten E-Mail-Adresse herausfinden kann, wer das gewesen ist, wenn man einen Hash in seiner eigenen Datenbank findet und weiß dann eben, welche E-Mail-Adresse dazu gehört. Und dann weiß man eventuell auch, auf welche Anzeige der vorher geklickt hat und kann die Conversion dann immer noch zuordnen. Das in der Nutshell ist das nur ein Hash, Enhanced Conversions. Zum Glück ist es nur ein Hash, genau. Es geht aber schon damit los, dass man bei den meisten diesen, es gibt ja einen Variablen-Typ dafür, da musst du im Moment, soweit ich weiß, immer noch erstmal eine ungehashte E-Mail-Adresse reinkriegen und einem Client eine ungehashte E-Mail-Adresse zu haben, um die da reinzutun, damit das Ding die hashen kann, bevor sie weitergesendet werden, brauchst du halt ungehashte E-Mail-Adressen im Data Layer oder so. Das ist eigentlich schon ziemlich Banane. Insofern ist das mehr so ein Server-Side-Feature. Und da kann man es eben auch nutzen, theoretisch. Und was jetzt neu ist, ist, dass wir diese ganzen Informationen eben auch an GA4-Requests dranhängen können. Eigentlich an jedes Event. Nicht bei jedem Event weiß man, wer da gerade unterwegs ist, aber zum Beispiel über so einer Kaufabschlussseite an den Purchase könnte man das jetzt auch mit dranhängen. Und es würde dann eventuell auch dazu führen, dass wir, und das ist jetzt das Neue daran, eben nicht nur diese Daten auch für unsere Werbekontrollmaßnahmen verwenden können, also über Bande an Google Ads weitergespielt, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir dann auf dieser Basis modellierte Conversions auch direkt in GA4 sehen können, unabhängig vom Kanal, wenn wir das tun. Das ist natürlich trotzdem immer noch das gleiche Datenschutzproblem wie vorher auch. In den Data Layer würde ich sie nicht schreiben, aus 1000 Gründen, also ungehasht. Ne? Selbst der Hash ist ein Problem, aber es ist immer noch nicht ganz so schlimm wie eine ungehashte E-Mail-Adresse. Weil wir ja wissen, dass viele Pixel einfach hingehen und nehmen sich einfach den ganzen Data Layer mit und senden den auch erstmal mit nach Hause. Weiß man nie, was man damit noch alles anfangen kann. Und dann bleibt das eigentlich ein Feature, was man nur auf Serverseite benutzen kann und natürlich sowieso nur mit Consent.
Mhm. Ja, aber so wie das Facebook und alle ja auch schon machen. Auch schon.
Genau.
Ist ja nichts Neues, von daher.
Ja, nee.
So. Jetzt auch in GA4. Mal gucken, was das wird.
Ja, was jetzt nochmal aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ist ja zum Beispiel auch das Thema, dass bei GTAG, also seit wir das Google Tag haben und wir Google Tag Settings kennen, gibt es da eben auch diese Option für User Provided Data oder vom Nutzer bereitgestellte Daten. Und die ist automatisch an. Das heißt, wann überall man ein GTAG auf eine Seite spielt und da ist ein Formularfeld, wo jemand eine E-Mail-Adresse eingibt, nimmt sich GTAG per Default diese E-Mail-Adresse und schwupp, sendet sie schnell Richtung Google, bevor sie wieder weg ist. Und diese Option ist per Default immer eingeschaltet. Da haben wir auch schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen hier im Podcast, dass wenn man das Thema ernst nimmt, das eigentlich erstmal ausschalten muss aktiv. Weil das ist nicht Privacy by Design.
Nicht so richtig.
Nee.
Na Juri. Dafür gab es aber jetzt für die API neue Sachen. Custom Dimensions. Genau.
Also man kann das Gleiche eben auch machen. Nicht nur, wenn man Google Tags hat oder sonst irgendwas, sondern, wie gesagt, das ist gerade ein Server-Side-Thema. Wenn man jetzt mit dem Measurement-Protokoll arbeitet, kann man diese Daten jetzt auch über das Measurement-Protokoll mit anliefern, zum gleichen Zweck.
Okay.
Das war der eingerückte Link hier. Mhm. Und dann haben wir was, wo ich mir gar nicht sicher war, was davon neu ist. Aber irgendwas davon ist neu. Also es gibt Custom Dimensions und Custom Channel Groups und so weiter. User Properties ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Alles über die API. Und ich weiß nicht, ob es neu ist, dass es zum Beispiel die Custom Dimensions vorher nicht über die API gab. Ich habe vorher nie versucht. Doch, also Custom,
natürlich.
Die gab es vorher wahrscheinlich auch schon. Aber dann sind die jetzt wahrscheinlich neu, dass sie verfügbar sind jetzt auch im Looker Studio.
Da waren die auch schon, welche? Doch, die waren die auch schon verfügbar.
Waren die auch schon. Irgendwas davon ist neu. Channel Groups oder Custom Dimensions, ich weiß es nicht mehr. Deswegen habe ich mehr oder weniger diesen Hilfeschrei hier hinterlassen. Irgendwas ist neu, ich weiß noch nicht mehr was.
Ja, in dem Zusammenhang habe ich mal versucht, das passt ganz gut dazu, die Support-Seiten von GR4 zu scrapen mit meinen Scrapen-Kenntnissen. Die sind aber leider liegen geblieben vor JavaScript-Krams und so. Weil einfach um zu sehen, was ändern die eigentlich an den Hilfeseiten, hätten wir sowas vielleicht erfahren. Aber so müssen wir halt immer mutmaßen bei Änderungen. Es gibt halt kein echtes Changelog, leider.
Ja. Ja, oder es gibt einen Changelog, aber da steht immer nicht alles drin, ne? Und man weiß gar nicht, wo es dann stehen würde.
Du meinst die What's New-Seite oder was meinst du?
Genau.
Da steht immer nur die Hälfte drin.
Ja, eben. Da steht dann nicht
alles drin. Ja, Frechheit. So, okay. Da muss man selber
scrollen. So, dann habe ich irgendwo gelesen, dass man demnächst Vergleiche speichern kann.
Wo hast du das gelesen? Ich habe es gesucht, ich habe es nirgendwo gefunden. Wo hast du es gelesen? Measure Slack oder
Style-Google? Das war bei LinkedIn. Ich habe vergessen, mir hier den Link von LinkedIn zu merken und den hier mit reinzupacken.
Auf Speichern drücken musst du dann einfach, wenn du das liest,
einfach oder Speichern drücken. Ja, ich bin echt kein Social-Media-Profi, verdammte Hake. Und man soll bis zu 50 Vergleiche je Property speichern können. Ich habe es gesucht, nicht gefunden.
Ich habe es auch gesucht.
Ich habe es einfach gelesen, habe gesagt, ach, wie toll, ausprobieren. Dann habe ich es nicht gefunden und danach nicht dran gedacht, wieder zurückzugehen. Also wir gehen mal davon aus, dass es keine Ente war und dass es dann irgendwie bei uns auch mal gelegentlich ausrollt. Das wäre mal Zeit.
Aber du meinst nicht Vergleiche als Exploration speichern, oder?
Nein, ich meine das ist eine andere Geschichte. Ich meine tatsächlich die Comparisons oder Vergleiche, die man oben hinzufügen kann, da wo wir früher Segmente hatten.
Die einem jetzt ja verfolgen, die Vergleiche, das finde ich schön. Die verfolgen einen, sind nur defaultmäßig, glaube ich, ausgeschaltet. Kannst du immer wieder anschalten, sozusagen in deiner Sitzung beibehalten. Das finde ich super.
Das ist schon mal was. Ne? So. Ja. So, dann können Explorations jetzt letzte 28 Tage, das heißt, es gibt einen rollierenden Zeitraum und nicht einfach nur den letzten, den man da eingestellt hat, und wenn man nach 3 Monaten später reinguckt, steht, keine Daten mehr, ungültig, weg, zieh.
Genau, ich habe das was normalerweise immer passiert. Weil ich bisher noch nicht weitergegeben habe, wollte ich immer noch machen, aber das heißt, dass wenn ich sie weitergebe, scheinbar auch die letzten 28 Tage dann sind. Das wäre natürlich praktisch, nicht nur für mich selber, sondern halt auch für andere, weil bisher war ja immer das Datum, was ich abgesperrt habe, blieb und jetzt scheinbar letzte 28 Tage als Beispiel, finde ich eine sehr schöne Lösung. Also ist immer noch nicht gut, aber immer schon ganz
Ja, aber praktisch. Es macht diese Read-Only-Dinger eben auch, sagen wir mal, über 14 Monate hinaus nützlich.
Genau, aber dafür müssen wir jetzt unsere Supportverträge einstellen, wo wir uns morgens eingeloggt haben und immer einen Tag weitergestellt haben bei den Kunden.
Ja, das hat doch sowieso schon längst die KI für dich übernommen.
Ach so, okay.
So, was haben wir noch? Anzeigeninhalt versus Anzeigenformate. Wer wird gewinnen? Das klingt nach einem Gewinnspiel. Kampagnendimensionen, das ist das Stichwort.
Genau, mir ist aufgefallen, ich war im Seminar und plötzlich dachte ich so, da fehlt eine sekundäre Dimension, die ist weg und plötzlich eine neue da. Und zwar haben die bei den Kampagnendimensionen ist jetzt plötzlich der Anzeigeninhalt. Also das UTM-Content ist jetzt als sekundäre Dimension in den Sitzungsberichten nicht mehr als sekundäre Dimension verfügbar. Ist weg. Fand ich eigentlich total praktisch bisher. Dafür ist jetzt aber das Anzeigenformat dazugekommen. Haben jetzt ausgetauscht. In Looker Studio ist es noch so, dass da noch der Anzeigeninhalt ist. Noch nicht das Anzeigenformat, aber von daher bin ich gespannt, wer gewinnen wird. Und das war wieder so ein Fall, wo ich gerne eine alte Supportseite aufrufen hätte von den UTM-Parametern, weil da stand irgendwann mal, dass es nicht klar ist, ob UTM-Content GA4 überleben wird. Inzwischen ist es ein normaler Parameter, den sie behaupten, aber es war mal drin, dass sie nicht wissen, ob es bleibt. Jetzt müssen wir wissen, bleibt's nicht? Ja, wer gewinnt?
Jetzt sind wir zumindest gerade in dieser Phase, wo wir noch hoffen können.
Ich finde ja beide gut.
Ja, eben. Es ist blöd, das eine wegzunehmen, bloß wenn man das andere jetzt dazu nimmt. So. Dann hast du was gefunden, was auch teuer Geld kosten kann.
Ja, hast du das auch schon gefunden?
Nein.
Da Da gab es relativ wenig Informationen zu, fand ich. Das ist wahrscheinlich erst die Tage rausbekommen. Und zwar geht es um IBQML. Können Sie vorstellen, was dahinter steckt?
Nee, ich bin so alt, dass ich bei IB immer noch an Interbase denke. Deswegen in dem Zusammenhang kann ich dir nicht sagen, was das bedeutet.
Ich habe gedacht an IBM oder so.
Ja,
nee,
aber?
Es steht
für Integrated Big Query Modeling Language. Nein.
Instant BigQuery Machine Learning.
Ah, nach ML Machine Learning, verdammte Hake, natürlich.
Und die Idee dahinter, ich habe es gestern noch mal kurz gelesen, noch nicht viel dazu gefunden, aber es scheint darum zu gehen, dass da, wo du sonst deine Data Forms oder deine ETL-Prozesse oder sonstiges auf BigQuery aufgebaut hast, um da vernünftige Daten rauszuziehen, sollst du jetzt in einer halben Stunde schaffen, indem du einfach dieses Instant BigQuery Machine Learning auf GA4 wirfst und deine Ergebnisse hast.
Okay, das lernt dann, wie ich die Daten eigentlich haben will, und dann macht es das automatisch für mich, oder? Klingt interessant.
Fand ich auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Weg, der halt, und die sagen halt, damit wird es normalen Marketern eher möglich, halt sich einen Prozess zu bauen, um tatsächlich Kanalauswertungen und Ähnliches zu bekommen.
Boah, daher bin ich versprechen, da. Müssen wir mal gucken, wie es eingelöst wird. So, und jetzt haben wir Schrödingers Beitrag, von dem wir nicht wissen, ob der neu ist oder nicht.
Naja, ich glaube, das GitHub-Repository hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Dataform scheint ja wichtig zu sein für GA4-Daten. Ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, wenn man mit BigQuery und Dataform und so scheint auch schon praktisch zu sein und Geld zu sparen. Und da gibt es ein GitHub-Repository, wo da ganz viel ist, so zum Beispiel GA4-Sessions, wie baue ich die? Das heißt, mit Erklärungen und so. Was muss ich da einstellen, was muss ich basteln, damit ich tatsächlich einen vernünftigen Table bekomme für meine GA4-Daten. Das war's schon.
Ja.
Und dazu haben wir dann noch einen Link dahinter, noch ein bisschen mehr Erklärungen von jemand anders, von Data to Value aus den Niederlanden. Und daher, wenn ihr euch mit Dataform auseinandersetzen wollt und GA4 und warum das sinnvoll sein kann und ihr vielleicht noch nicht auf IBQML umsteigen wollt, dann könnte das für euch sein. Vielleicht ist es auch so ein Feiertagsprojekt. Markus, wie viel Stunden hast du schon verplant von deinen Feiertagsprojekten?
Ich bin bei minus X. Also ich habe einfach schon zu viel vor. Ich muss das alles am besten streichen. Weil
ja, und vorne nochmal anfangen, auf dem weißen Blatt Papier nochmal anfangen. Okay, damit wären wir erstmal durch, so grob genau. Mit GA4.
Ja, das hat uns aber auch einige Zeit gekostet. Mal gucken, ob wir jetzt durch die Fundstücke hasten können. Schauen wir.
Ja, du drückst hier so auf die, nicht Tränendrüse, auf was drückst du denn?
Auf die Tube, Herr J.
Auf die Tube drückst du, genau. Obwohl, ja, so. Ihr habt ja gerade Feiertage, ihr fahrt gerade wahrscheinlich irgendwie mit der Bahn und im Auto und habt genügend Zeit, Podcasts zu hören. Darum interessieren mich heute die 45 Minuten Beschränkung, die wir uns sonst mal geben, nicht so richtig. Aber jetzt zu den Fundstücken, ne?
Genau. So, was lange währt, geht endlich los. Ab Januar sterben die Second-Party-Cookies, das soll natürlich Third-Party-Cookies heißen, die Third-Party-Cookies bei 1% der Chrome-Nutzer. Und dann ist irgendwann dann März, nächster Meilenstein und tralala. Jedenfalls dieses Jahr geht's denen ja an den Kragen und dieses Face-Out beginnt jetzt. Und dazu hatten wir letztes Mal auch schon mal was gepostet, wie man gucken kann, was, wann, wie, wo irgendwie davon betroffen sein könnte. Und jetzt haben wir nochmal einen Blogbeitrag mit diesem Face-Out, dem Countdown. Ja. So, dann die nächste Zahl eigentlich, die nehme ich gleich mit. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin, aber es gibt eine automatisierte Erhebung bei, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 1000, die Zahl steht da irgendwie drin, also bei ziemlich vielen Websites. Wie es aussieht mit dem Sammeln von User-Daten im weitesten Sinne. Weil man sich jetzt fragen muss, was alles sind User-Daten, dann kann ja jeder auch seine eigene Interpretation haben. Aber laut dieser Studie sammeln halt 65,4% aller untersuchten Websites auch dann die User-Daten, wenn es keine Zustimmung dazu gegeben hat. Das kann also bedeuten, dass die Consent-Implementierung falsch war oder dass man meint, man könnte trotzdem irgendetwas sammeln, weil es in seinem eigenen berechtigten Interesse ist oder wie auch immer. Und diese Studie nimmt das Ganze ziemlich wissenschaftlich auseinander, weil es halt dummerweise eine richtige Studie ist. Aber wer da mal nachgucken möchte, der findet da alles dazu unter dem Link.
Finde ich aber schwierig, gerade in Zeiten von Server-Side Google Tag Manager.
Ja, also das würde ja halt bedeuten, aber nur, dass die Dunkelziffer noch höher liegt. Ne? Also bei einem Drittel der untersuchten Websites konnte man es nachweisen und beim Rest weiß man es nicht. So, die haben es vielleicht nicht erwischen lassen. Das bedeutet aber eben auch, und das stützt meine These, dass ich habe ja selber dann auch in meinem Vortrag auf OMX habe ich gesagt, dass für, nach meinem Bauchgefühl 80% aller Consent-Implementierungen spätestens, wenn man etwas strengere Maßstäbe anlegt, in irgendeiner Art und Weise falsch sind oder nicht unbedingt im Sinne von, dass die den Datenschutz mit Füßen treten, aber die verzichten vielleicht unfreiwillig auf Daten, die man eigentlich erheben könnte. Also je nachdem, aus welcher Perspektive man draufschaut, findet man eigentlich in 8 von 10 Setups irgendwo einen Fehler.
Ja, ich habe gehört, es gibt so ein Consent-Check, also noch so ein E-Book mit Checkliste und so. Hast du da was von gehört?
Ja, genau. So, da hat das ja darauf hingewiesen. Und genau, den Kontext geht das. Ne, so, also das ist jetzt nicht wirklich von der Hand zu weisen, dass das echt ein Problem ist bei den meisten Setups. So.
Apropos Consent, hat eTracker jetzt verkündet, dass es eine integrierte Consent-Management-Plattform gibt. Ich persönlich halte nicht viel davon, wenn Tracking-Software eine eigene CMP innehat. Ja.
Ich auch nicht, aber ich habe ja beim Lesen fast mein Old Spice verschüttet. Ich dachte ja eigentlich, beim eTracker passiert jetzt nicht mehr großartig viel funktionsmäßig. Und dann kommen die da ganz überraschend mit so einem Feature daher. Ich habe auch nur den Newsletter gelesen, der ist hier auch verlinkt. Ich habe mir das Feature noch nicht angeschaut. Gerade jetzt, wo an CMPs ja noch erhöhte Anforderungen gestellt werden, um Google zertifiziert zu sein, wenn es einen da interessiert, wahrscheinlich nicht. Oder eben, um den Consent-Mode sauber auszuspielen, damit man seine Marketing-Tags und tralala. Aber wenn ich jetzt sage, ich biete eine CMP an, dann muss die ja mehr können als nur den E-Tracker. Dann ergibt der gar keinen Sinn. Insofern, spannendes Thema, finde ich. Bei eTracker gibt es jetzt demnächst eine CMP. Und es ist dann eben auch integriert in die Suite, ähnlich wie man das von PIVIC Pro vielleicht kennt. Ne? Auch da musste man ja jetzt irgendwie handeln und das eigene, eher einfache Tool gegen ein etwas komplexeres nochmal ergänzen. Werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Ja, und dazu ganz kurz, es geht alles automatisch, Markus. Hinzugefügte also, dritte Tags werden automatisch über das Consent-Management gesteuert und müssen dort nicht nachgepflegt werden.
Ja, gut. Ja,
wenn eTracker. Wenn automatisch, alles automatisch.
Dann ist das alles wahrscheinlich auch gleich in der richtigen Kategorie oder so. Ne? Spannend.
Automatisch finde ich immer schwierig. Bei allen Tools, ich finde automatisch bei allem schwierig.
Ja, ja, auf jeden Fall finde ich das spannend. Und um das Triple zum Thema Consent irgendwie voll zu machen, gibt es hier noch einen dritten Beitrag zu dem Thema.
Da habe ich mich gewundert. Da habe ich mich auch gewundert. Dass
Warum?
Es zwei Was? Plugins gibt, das meinst du jetzt gerade, ne?
Ja, genau.
Dass es zwei Plugins gibt für einen Server-Side Google Tag Manager, die beide nahezu das gleiche machen von zwei verschiedenen Menschen.
Nee, die sind ja gar nicht für einen Server-Side Google Tag Manager. Die sind ja beide für einen
Client-Side Manager. Sind beide für einen Client-Side. Ich habe mich
Weil es ja auch lassen. Tatsächlich um das nochmal Wiederholen von Dingen im Data Layer geht. Also ganz von vorne angefangen. Eine der größten Probleme, die wir haben, wenn es um Consent geht, ist oft das Thema Race Conditions. Ne? So, dass also einfach die Reihenfolge der Dinge im Data Layer nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Irgendwelche E-Commerce-Events finden statt, wir wissen aber noch nicht, ob wir Consent haben. Dann müssen wir drauf warten, bauen Triggergruppen, tralala.
Und dann sind die schon wieder leer, wenn dann Consent ist, ist der E-Commerce schon wieder leer, weil ich schon wieder einen
überschrieben, andere Items drin, weiß der Geier, es können 1000 Sachen schief gehen. Und das, was haben wir auch schon mal drüber geredet, im ähnlichen Zusammenhang, was man natürlich auch machen kann, ist, man geht durch den Data Layer und wiederholt einfach die Events, von denen man weiß, dass man die jetzt verarbeiten darf und nimmt dann eben frische Daten und kann die nochmal neu verarbeiten. Und das habe ich auch schon in ein paar Setups genutzt, aber irgendwann hatte ich gedacht, als ich es zum dritten Mal nicht mehr wusste, wo ich zuletzt verbaut habe, um mir das HTML-Tag irgendwie rauszusuchen, habe ich gedacht, das musst du jetzt mal irgendwie die auf GitHub irgendwo unterbringen. Und dann kannst du auch den ganzen Weg gehen und machst dann gleich ein Template draus. Also habe ich ein Template draus gemacht, das Ding heißt Data Layer Event Repeater und mehr oder weniger zeitgleich zu dem Ding, wo ich das gebaut habe, hatte ich dann auf LinkedIn gesehen, dass es geteilt wurde, dass bei Morstade eben auch das gleiche Ding mehr oder weniger auch vor ein paar Wochen schon entstanden ist und den Namen Backtrack hat. Das heißt also, es gibt zwei Dinge, die mehr oder weniger echt zeitgleich entstanden sind. Wahrscheinlich, weil wir alle mit den gleichen Problemen uns immer rumschlagen. Und jetzt haben wir zwei Dinge, die das gleiche Problem lösen. Ich kenne meins natürlich besser als das andere, aber ich denke, die werden beide mehr oder weniger auch vergleichbar sein in dem, was dabei rauskommt. Und dann habe ich dazu eben auch, um das ganze Thema Race Conditions nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, auch ein YouTube-Video gemacht und das soll auch verlinkt sein in unseren Shownotes. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt mal durch, was Consent angeht.
Hast du da auch B-Roll-Bilder drin oder Videos in deinem YouTube-Video?
Ja,
von Mario Kart? Von Mario Kart, wie sie sich überholen, wie in der Race Condition oder sowas?
Nein, habe ich nicht.
Schade.
Aber ich habe eine lustige Illustration zu dem Thema.
Okay.
Wo mir Dolly geholfen hat, das zu malen.
Okay. So, dann Pivik Pro. Auch dein Thema, oder? Mehr oder weniger, würde ich sagen. Da mache ich eigentlich nichts mit Pivik Pro.
Ja, aber das geht ja vielen anderen nicht so. Die machen da was mit.
Ja.
Wollen dann geschult werden. Und wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass es eben diese Academy gibt, wo man gerade so für diese Einsteigerthemen Informationen hat. Und jetzt gibt's eben auch weiterführende Videoschulungen zu dem Thema. Eine Masterclass für Marketers. Und die wollen wir hier auch gerne verlinken. Ich habe jetzt gerade so ein paar Leute, die sich auch so richtig einarbeiten in das Thema. Und für die kam das gerade auch goldrichtig. Insofern gilt das vielleicht ja auch für euch. Und dann habt ihr hier die weiterführenden Videoschulungen zu Pivik Pro als Link in den Shownotes.
Nur gegen E-Mail gibt's die Schulungen übrigens.
Ja, das ist doch nicht so schlimm, finde ich.
Naja. So.
Okay. Die meisten, die Schulungen brauchen, haben ihre E-Mail schon bei Pivik Pro abgegeben, weil die sich ein Pivik Pro-Konto geschossen haben.
Okay.
Da ist die Hürde gering, würde ich.
Ja, aber gerade dann sollte es auch egal. Dann kann man es auch freigeben. Ja. Egal. So. Okay.
Dann, schon wieder CMP, aber aus einer anderen Perspektive.
Ja, aus einer illegalen Perspektive.
Aus der illegalen Perspektive.
Überhaupt jetzt einmal so.
Also du meinst Conversion-Optimierung oder Varianten von Zustimmungsdialogen zu testen ist aus irgendeinem Grund illegal? Oder wie
dann optimierst du ja. Dann versuchst du ja, den Nutzer zu beeinflussen. Das ist ja sozusagen dann vorhanden. Und dadurch, meiner Meinung nach darf man das nicht, würde ich sagen, behaupten. Also,
na, illegal heißt, das gibt irgendein Gesetz, gegen das ich dann verstoße. Möchtest du
das? Darf ich das testen? Darf ich das optimieren? Darf ich da Nudging machen? Darf ich da irgendwas?
Die Frage ist, was ich teste, ne? So einfach einen Button weglassen? So, da gibt's da klare Regeln eigentlich, zumindest mal aus Sicht der Datenschützer, was man da darf und was man nicht darf. Aber das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen wollen.
Okay, war auch, ich wollte halt mal ein bisschen provokant über die Feiertage sein. Es geht um einen Beitrag von Konversionskraft, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich mein Consent-Banner optimieren? Was kann ich da eigentlich machen? Und ja.
Genau. Das Thema hatten wir vor einiger Zeit schon mal. Da haben die Kollegen bei DHL das auch schon mal getestet und ihre Ergebnisse sehr ausführlich aufbereitet, veröffentlicht. Und hier ist auch eine sehr umfangreiche Betrachtung ganz Geschichte, was, wann, war, warum. Bisschen Eigenwerbung ist auch drin, ist aber nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht schlimm, aber ja.
So, wenn man gute Dinge macht, darf man auch mal drüber reden. Und dann kommt in aller Kürze jetzt der Beitrag, den wir eben schon geteasert haben, nämlich ein Rechner, wo ich mir ausrechnen kann, was kosten mich denn meine Daten in BigQuery, wenn ich folgendes typische Volumen habe, was kostet mich das nach x Jahren? Ne? Also nicht nur dadurch, dass es immer mehr wird, sondern auch dadurch, dass die älteren Daten noch immer länger gespeichert werden müssen und dadurch dann eben die Kosten dann irgendwann schon nennenswert werden, auch wenn man vielleicht erst mit 30 Cent pro Monat in der Rechnung anfängt, sollte man berücksichtigen, wenn man eine langfristige Datenstrategie hat, dass die Daten vielleicht auch langfristig verfügbar sein müssen oder vielleicht auch nicht, dass man sich überlegen sollte, ab wann fängt man hinten an aufzuräumen, wenn man den Kram nicht mehr braucht, weil der Kram kostet Geld, wenn er irgendwo liegt. Punkt. War das jetzt zu schnell drüber gegangen? Nö, mehr macht das Ding gar nicht. Es rechnet dir aus, was es dich kostet, wenn du es länger speicherst.
Ja, aber ja, muss aber vorsichtig sein, weil so Events können ja verschieden groß sein. Also das ist ja,
ja, ist da ja auch zum Daumenregeln sind, ist klar. Aber man hat, viele Leute haben einfach kein Gefühl dafür, ne? Und ich kann denen dann auch nicht sagen. So, jetzt kann ich sagen, aber, du kannst es dir ausrechnen.
Ja, aber das stimmt ja auch nicht wirklich. Also kannst du doch, du musst doch sagen, also diese, so, mal langsam jetzt.
Jetzt aber mal langsam. Jetzt mal.
Also Google Analytics sagt, glaube ich, selber, oder Google sagt selber, dass 600.000 Events ungefähr 1 Gigabyte sind. So ein Event kann aber verschieden groß sein und extrem, wenn ich sowas mache wie auf LinkedIn mit 20 Parametern, die ich da dauernd mitschicke oder sonstiges mache oder von daher kann diese Größe ja, die geht ja von bis, das ist ja eine extreme Größe und das macht ja gerade bei, kostet bei mehrere Jahre extrem viel aus, meiner Meinung nach. Von daher, ich finde es halt echt schwierig.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon ein bisschen was gesammelt habe und ich weiß, wie viele Events das sind und ich weiß, wie viel Platz das ist, dann kann ich ja auch von da aus irgendwie abstrahieren, wenn ich jetzt wirklich unheimlich umfangreiches Zeug sende. Das finde ich schon in Ordnung. Aber so diese Daumenregel, ein Terabyte, ein gespeichertes Terabyte kostet dich $20 im Monat, ist zwar ein sehr beruhigender Fakt, aber schon das Terabyte ist für viele gar nicht greifbar. Wie lange brauche ich, wenn ich das zusammen habe? So. wie viele Events, ne? Die meisten Leute wissen bestenfalls, wie viele Events sie so im Monat haben. Und das dann mal in eine Zahl umzurechnen, finde ich durchaus hilfreich. Dass das hier natürlich jetzt nichts ist, wo man sagen kann, ey, ich habe mir ja bei euch ausgerechnet, dass das so und so viel kostet, wer bezahlt jetzt die Differenz? Das ist klar. Ne? So, das sollte ein Richtwert sein. Nichtsdestotrotz finde ich das Ding hilfreich. Okay. Einfach, wenn man eben auch dann so ein bisschen sieht, wie sich das dann durch die Jahre verändert. Also was dann am Anfang noch gar nichts gekostet hat und hinten raus dann nach 3 Jahren immer noch nichts kostet, das waren dann offensichtlich ganz wenig, weil du wenig Events gehabt hast. Aber wenn du jetzt täglich Events hast, was womit rechnen wir denn mal? Mit 50.000? Oder?
Also, ja, okay, da hast du 0 Euro, glaube ich.
So.
50.000 Events.
50.000, das ist natürlich erstmal ganz lange 0 Euro. So, und dann bist du aber im dritten Jahr schon bei 15 Dollar.
Fürs ganze Jahr.
Ja, du bezahlst dann für was du dann und was du vorher in den 3 Jahren gesammelt hast, ne, über Active Storage, Long-Term Storage und so weiter verteilt, kostet dich der ganze Kram dann jährlich 15 Dollar. Ne? Mhm. So, nicht monatlich, sondern jährlich. Aber auch da muss man ja nur warten, bis es lang genug immer mehr geworden ist. So. Und dann hat man einfach mal eine greifbare Zahl. So, und wenn man jetzt sagt, selbst wenn unsere Events doppelt so groß sind, dann sind es vielleicht im Jahr 30 Dollar. Ist ja immer noch nicht die Welt. Okay, ja. Let's go. Ne? So. Mhm. Aber das ist dann wenigstens mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt, finde ich ganz gut.
Ja. Hm? Und wichtig, Daten nicht ändern im Nachhinein, dann wird es teurer.
Ja, genau. So. Und bewegen und reingucken und alles andere kostet auch irgendwie Geld. Hier geht's wirklich nur um das Speichern.
Mhm. Reingucken.
So viel zum Thema in aller Kürze zu diesem Link.
Also ja, das ist halt, weil ich habe mich halt mit dem Thema beschäftigt, auch so eine Formel gebastelt und so dann, ist nicht so einfach. Ist halt extrem vereinfacht, so eine Formel auch.
Genau.
Er hat auch nicht tagesgenau, sondern monatsgenau und so. Das macht gerade bei dem nicht angefasst für 90 Tage ja auch dann einen Unterschied, je nachdem, wie groß meine Daten sind.
Ganz genau, ja.
Okay. Darum der Hinweis,
wer mit Ding die Kurve.
Ja.
Ah, bitte? Hm? Der Hinweis?
Ja, aber das ist halt so extrem gefährlich, BigQuery. Ich habe da ein bisschen Angst vor, darum testet eure Queries, bevor ihr sie live loslasst und guckt, was wie viel Daten da verbraucht werden, wieder gucken könnt, wie teuer die denn dann werden.
Ja, aber wenn ihr angefangen habt, werdet ihr mit Speichern selber nicht das Haus verspielen, sondern eher eben wirklich mit zu laxem Umgang mit ständigen Abfragen und irgendwelchen Dashboards, die dann in einem 1000-Mann-Unternehmen geteilt werden und jeder macht das Ding alle 2 Stunden auf. Ja. Ja, so.
Das Speichern ist nicht das Teure.
Nein, das Speichern ist erstmal nicht das Teure. Das hinten raus wird es ein bisschen zum Thema, aber das Geld rauswerfen, wir hatten mal irgendwann dieses, wir hatten, weiß ich nicht, irgend so, wie wir fast unser Unternehmen ruiniert haben mit 15.000 Dollar extra Kosten BigQuery, ohne dass wir wussten, dass wir das überhaupt genutzt haben. Das sind so Extrembeispiele. Die sollten einem aber eben warnen.
Mhm. Ja,
so. Man möchte selber nicht zum Extrembeispiel werden. So. Ja, jetzt das nächste Fundstück. Ich würde mir wünschen, wir hätten es nicht gefunden. Also, es ist so. Das Thema Datenschutz lässt uns ja irgendwie nicht los. Und das European Data Protection Board hat sich jetzt überlegt, dass man diese ganze Definition, wo es darum geht, also es geht jetzt hier um das Thema E-Privacy, weniger um GDPR, das sollte man vielleicht vorwegschicken. Es geht also gar nicht jetzt um personenidentifizierbare Daten oder sonst irgendwas. Es geht überhaupt um Daten aller Art und um das, was wir jetzt gerade so geregelt hatten, gedacht hatten, so im TTDSG, ne? Was dürfen wir auslesen, was dürfen wir speichern. Und gerade die deutschen Regelungen, die jetzt so weit gegangen sind, auch mal endlich die Hosen runterzulassen und zu sagen, so, wie sieht's denn aus mit Headern, IP-Adressen und allem, was sowieso irgendwie in Requests zu mir gesendet wird. Das hatten wir jetzt alles gedacht, das wäre abgefrühstückt. Und dann kommen die Europäer daher und sagen, wir definieren das jetzt nochmal komplett neu, weil dass es bei diesen Cookies nicht nur um Cookies geht, war ja klar, es geht um Informationen, auf dem Gerät gespeicherte Informationen oder gar welchen, die man da ablegen will. Und dann haben wir verstanden, dass es auch für Session Storage und Local Storage und IndexedDB und alles andere eben auch gilt. Und die haben es jetzt nochmal genauer definiert, damit es auch ja keine Missverständnisse gibt. Und das Ding ist so voller Missverständnisse, dass jetzt keiner mehr weiß, was gemeint ist. Die gehen da, finde ich, ein bisschen weit. Da wird von RAM gesprochen, dies, das, sonst noch was, von URLs, dass man im Prinzip Parameter, die in URLs sind, gar nicht mehr dazu benutzen kann, eine individuelle Antwort an den Browser zu senden. Es geht auch gar nicht mehr um First Party oder Third Party oder sonst was. In dem Papier wird gerade mehr oder weniger nochmal schon wieder meiner Meinung nach das Internet kaputt gemacht, wenn man eigentlich überhaupt nichts mehr machen darf, nicht mal mehr als Webserver. und du durftest nicht mal mehr was in der JavaScript-Variable speichern von dem einen Skript und das andere Skript liest das aus und nutzt es. Egal, wenn die beide von mir sind und so. Also ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber das steht da mehr oder weniger drin.
Okay, also nach dem Ding gibt es dann auch keine konsentfreien Tracking-Tools mehr.
Nein, es gibt nicht nur keine konsentfreien Tracking-Tools mehr.
Gibt
auch egal, auch egal, wer die Daten bezieht, dürfte es eigentlich noch nicht mal mehr, also Log-Files müssten eigentlich Consent haben, sonst darfst du das alles nicht mehr. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr verrückt. Und dann haben sie sich auch noch in die IoT-Welt gewagt und haben dann da irgendwie bestimmt, wer denn jetzt immer dazugehört, das Smartphone, was dazwischen hängt oder der Hub oder nur das Gerät und von wem reden wir hier überhaupt. Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr abstrus. Je länger es wird, je weiter man hinten rauskommt, desto mehr Fragezeichen entstehen da und desto häufiger widersprechen die sich meines Erachtens selber. So, warum rege ich mich da so auf? Ich rege mich so auf, wenn ich das scheiße finde. Und weil wir ursprünglich bis zum 28. Dezember, verlängert jetzt bis zum 18. Januar, die Möglichkeit haben, Feedback darauf zu geben. Das bedeutet nicht, dass wenn wir jetzt alle Feedback geben, dass die sich das nochmal überlegen. Aber vielleicht sollte man trotzdem von seinem Recht Gebrauch machen und die wenigstens wissen lassen, dass wir das, dass das mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen erzeugt. Stellt eure Fragen, lest es durch, überlegt euch, was es bedeutet für euer Produkt. Es geht auch gar nicht mehr um Tracking, es geht eigentlich schon eigentlich um Websites. Eigentlich kannst du WordPress nicht mehr betreiben, wenn du das wirklich nach dem Buchstaben genau nimmst, was da steht. Okay. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, das ist so nicht richtig, dann gebt euch das einfach. Und wenn ihr keinen Bock habt, das mit eurem eigenen Namen zu machen, dann ist unter dem dritten Link, den ich hier reingepackt habe, ein empfohlener, sehr, sehr, sehr langer Beitrag auf LinkedIn, wird euch sogar noch angeboten, das über diese Leute zu machen. Dann könnt ihr euch da beschweren und die geben es dann für euch weiter. Dann ist euer Name noch nicht mal in der Datenbank der EU gespeichert. Dann steht da nicht, dass ihr das scheiße findet.
Okay. Gut, lass uns zum nächsten Thema weiter, ich kriege schlechte Laune.
Ja, sowas ist einfach verrückt.
Lass uns doch mal den Data Layer reparieren.
Genau, ja. Ich habe dazu mal geschrieben, Verzweiflung pur eigentlich, aber der liebe Justus hat auf seinem Blog beschrieben, wie man einen Data Layer Proxy betreibt, so dass man im Prinzip alles, was im Data Layer ankommt, erst nochmal in Ordnung bringen kann, bevor man den Tag Manager drauf loslässt. Das ist was anderes als der Tag Manager Repeater, der nimmt sich ja einfach, über den wir eben geredet haben, der nimmt sich das, was im Data Layer ankommt und pusht es eventuell nochmal da rein, weil ich es jetzt nochmal brauche. Und hier ist ein etwas anderer Ansatz. Hier kann ich nämlich Sachen erstmal bearbeiten, bevor der Tag Manager es verarbeitet. Das ist die Idee. Ist aber meines Erachtens nur, wirst du nur dann brauchen, wenn du keine Kontrolle darüber hast, was für ein Mist die Anwendung in den Data Layer schreibt und du willst es reparieren, bevor der Tag Manager sich damit auseinandersetzen muss. Es ist so ein bisschen eine Verzweiflungstat, finde ich. Nichtsdestotrotz technisch interessant und relevant und deswegen hier verlinkt.
Könntest du damit denn auch E-Mail-Adressen sperren? Fällt mir gerade ein, dass du die gar nicht weitergibst an den Data Layer?
Du könntest die damit dem Tag Manager vorenthalten. Aber ich sag mal so richtig, weil eigentlich könntest du die auch rausschmeißen. Theoretisch, wahrscheinlich. Muss den Justus fragen.
Okay. Okay. Aber im Prinzip finde ich das eigentlich eine sehr coole Idee, was er da macht. Das ist sowas wie die Transformation serverseitig.
Genau.
Das wäre eigentlich ein Ding, was praktisch wäre, was wir das auch das im Client hätten.
Genau. Ne? So, also alles, also, was du da bearbeitest, hat natürlich trotzdem eine gewisse Lebensdauer, auch wenn die sehr kurz ist dann. Ne? So. Mhm. Aber ja, es ist so eine Art Data Redaction, könnte man damit wahrscheinlich auch bauen.
Mhm. Also das wäre so ein Ding, wo ich meine, das könnte clientseitig im Tag Manager auch schon drin sein, sozusagen die Transformation clientseitig direkt im Tool macht und nicht mit Justus feiner Lösung.
Nee, genau.
Okay. So, Jod. Simo-Ecke, kleine Simo-Ecke.
Kleine Simo-Ecke, Riesenbeitrag, ist aber ein Gastbeitrag, sei dazu gesagt. Und da wird erklärt, wie man mit einem schön bunt gemischten Toolstack die Daten aus Google Ads und Google Analytics in BigQuery zusammenführt. Viel Spaß damit, Punkt.
Dataform dabei?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was nicht dabei ist. Aber da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich habe es nicht nachgebaut. So, wir benutzen Mage.ai und R und Visual Studio.
Okay. Dann lass uns
und dies und das und eine VM und wir bauen eine Data Pipeline. Aber hier steht nirgendwo was von Dataform. Ja.
Dann
war's das, ne?
Dann war's mit dem Fundstück, würde ich sagen.
Dann sind die Fundstücke tatsächlich durch.
Hast du noch irgendwelche Tipps oder so?
Ja, habe ich. Ich habe auf dem Measure Camp kennengelernt die lieben Leute von Eddingwell.com, die auch unter anderem ähnlich wie Stape oder eben OwnTech EU als Hosting-Anbieter für Server-Side Google Tag Manager fungieren. Und weswegen ich die empfehlen kann oder will, ist, dass bei, wenn man irgendwo einen Sandbox-Account irgendwo bekommt, ist der meistens zeitlich limitiert. Und wenn man einen Test-Account braucht, von dem man weiß, ich brauche den eigentlich so gut wie nie ganz unregelmäßig und ich sende nur ganz wenige Requests, dann ist der vielleicht interessant, weil der ist auf 100.000 Requests limitiert, aber nicht zeitlich. Das heißt, theoretisch kann man sich da einfach eine Testinstanz von einem Server-Side GTM aufbauen und sich seinen First-Party-Endpunkt da mappen und dann damit rumarbeiten, ohne dass irgendwelche Kosten entstehen, weil es eh nur für den Testbetrieb ist. 100.000 Requests sind dann schon eine ganze Menge.
Mhm.
Oh, und dann habe ich als Spezialtipp...
Eben nochmal ganz, ganz so schnell nicht weiter. Du willst mal die Themen so schnell abfrühstücken.
Ja.
Also wir wollen ja keine Predictions machen, aber meine Prediction ist, dass es bald von Google eine Lösung gibt, die ich einfach auf jeden Webspace schmeißen kann und dann direkt da läuft dann mein Server-Side Google Tag Manager. Kein kompliziertes Docker, sondern einfach wie WordPress installieren und ich habe meinen Server-Side Google Tag Manager. Weil der nur auf Requests reagiert.
Mhm. Auf meinen Webserver, auf dem ich auch meine Webseite habe.
Wie auch immer du es handhaben möchtest.
Weiß ich nicht.
Weil was spricht dagegen?
Ist eine bold Prediction, würde ich sagen. Predictions kommen wir ja gleich eh nochmal, dann reden wir da vielleicht nochmal drüber.
Ja, aber jetzt, wo halt Google merkt, dass sie alle weggehen von Google Cloud damit und vielleicht zu anderen Anbietern gehen, können sagen, na, dann geben wir halt ein Ding frei, was halt dann komplett frei macht.
Ja. Ja gut, wenn ich jetzt zu Stape gehe oder zum Justus oder sonst irgendwo hin, auch da, dann ist es am Ende des Tages auch wieder AWS, Azure oder GCP. Ne? Insofern laufen denen die Leute nicht durchaus weg. Mhm. Das sind ja eigentlich nur Multiplikatoren für die Cloud-Anbieter. Und die leben größtenteils wahrscheinlich auch davon, dass die da ganz ordentliche Deals haben will, die in großen Mengen einkaufen oder für die nächsten 3 Jahre zum Festpreis oder wie auch immer. Mhm. Dann der zweite Tipp. Ist eher so ein Scherztipp vielleicht. Ich habe ihn aus einem ernsten Bedürfnis rausgebaut. Ich brauchte für eine Staging-Umgebung ein Tool, mit dem ich Consent einholen kann, ohne dass ich da User-Centrics für benutze. Aber auf der Live-Website sollte nachher User-Centrics laufen. Also habe ich ein paar Zeilen JavaScript zusammengefummelt, die ich als HTML-Tag ausgespielt habe auf diesem Staging-Container, der mir dann eben irgendwelche User-Centrics-Events da reingeballert hat. Und dann hatte ich dann einen einfachen Dialog und dann hat es mich irgendwann erwischt und dann habe ich den Dialog noch ein bisschen schöner gemacht und jetzt ist da genau der Dialog, den ich auch gezeigt habe auf meinem Vortrag zu OMX. Da geht es nämlich darum, dass aus Sicht von Daten die Frage nach Zustimmung oder Ablehnung von Tracking ja eine digital existenzielle Frage ist, die da ist, sein oder nicht sein. Wenn du auf Ablehnen klickst, warst du ja digital gesehen gar nicht da, weil man dich nicht messen darf. Und sein wäre dann eben akzeptieren. Und genauso sieht dieser Dialog aus. Ne? Da ist ein Shakespeare zu sehen und er fragt tatsächlich nur noch sein oder nicht sein. Die Wahl wird nur in einem Session-Cookie gespeichert, damit man beim Debuggen einfach den Tab zumachen kann, wieder aufmachen kann und kann wieder eine neue frische Consent-Lage sich anschauen. Dient also wirklich nur Testzwecken, ist keinesfalls für irgendeine Live-Website als Consent-Dialog geeignet, aber simuliert dann eben im Großen und Ganzen die Consent-Lage im Data-Layer, genauso wie es bei User-Centrics auch aussehen würde. Das Ding gibt's bei GitHub und könnt ihr euch dann für eure eigenen Testumgebungen, wenn ihr da einen Consent-Dialog braucht, dann tut's der genauso gut wie jeder andere. Jut. Jetzt sind wir wirklich durch. Termine haben wir gar keine konkreten. Zum Beispiel. Ne? Superweek wird stattfinden, die UMK in Münster wird stattfinden, das SEA-Camp wird stattfinden, die Campix wird stattfinden, ganz viele Sachen werden stattfinden, aber wir haben jetzt hier noch gar keine konkreten Termine reingehauen, also überspringen wir den Block und machen stattdessen ganz zum Schluss, ich gucke jetzt nochmal eben auf die Uhr, ja, es geht noch ein Stündchen. Ich hatte gedacht, dass unsere letzte News-Folge des Jahres ist, mache ich ganz kurz einen Satz zum Thema Highlights des vergangenen Jahres und ich wage eine Voraussage für das nächste Jahr und das muss dann reichen und der Michael ist aufgerufen, genau das Gleiche zu tun.
Okay, starten wir mit dir. Dein Highlight.
Mein Highlight war ganz klar alles rund um den Universal Analytics-Wegfall, weil es einfach unheimlich viel Arbeit eben erzeugt hat, teilweise auch interessante Dinge hervorgebracht. Viele überraschende Sachen, teilweise sind ja noch ganz lange Daten geflossen. Also alles darum ist für mich ein Highlight gewesen. Und dass es tatsächlich gelungen ist, mich an GA4 zu gewöhnen. Ich finde GA4 jetzt einfach inzwischen besser als Universal Analytics, obwohl es ein langer Weg war. Und das ist auch gleich meine Prognose. Ich glaube, diese ziemlich planlos erscheinende und mit ziemlich vielen Umwegen gespickte Entwicklung von GA4 geht weiter. Bestes Beispiel war die Sache mit der Reporting Identity. Ja, erst drin, dann optional raus, jetzt für alle dann nicht mehr, was Signals angeht und so. Also ich glaube, das ist noch nicht das letzte Mal, dass wir uns gewundert haben. Wir haben Attributionsmodelle bekommen und dann wurden sie uns wieder genommen. Ja, das sind alles so komische Sachen, die ich bei einem geplanten, bei einer geplanten Produkteinführung und Entwicklung eigentlich nicht erwarten würde. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, okay. Bei mir ist ganz klar, Highlight ist, also ich fand es spannend, dass mit der GA4-Einführung ist auf jeden Fall für mich auch ein Highlight gewesen, dass sie so eine extrem harte Kante gefahren haben. Ich sage, da ist das Datum für die kostenlosen Accounts und da ist Ende Gelände. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass Google gesagt hat, hier, nee, wir verlängern das nicht nochmal oder so. Von daher das auf jeden Fall. Und dann aber mit GA4 die unendlichen Möglichkeiten, wovon wir noch einen Bruchteil bisher erst gesehen haben, was mit den Daten alles möglich ist und dass man viel, viel mehr machen kann, auch an der Oberfläche, was man da ändern kann, was man zusammenschmeißen kann, was man an Auswertungen fahren kann. Also ich finde tatsächlich, Webanalyse ist dann nochmal viel spannender geworden, weil die Möglichkeit, mit den Daten zu arbeiten, viel größer geworden ist. Und meine Prognose ist aber, dass leider die meisten Menschen das noch nicht realisiert haben und die meisten Nutzenden und dass sie glauben, sie können Universal benutzen. Von daher glaube ich, dass es noch viel mehr Chaos geben wird im kommenden Jahr mit den Daten, weil Menschen glauben, dass sie ihr altes Denken auch einfach rüberziehen können zu GA4. Und wie ich so gerne sage, von Universal zu GA4, das Einzige, was geblieben ist, das sind die Farben. Sonst ist alles neu. Von daher glaube ich an sehr, sehr viel Chaos immer noch bei den Auswertungen.
Ja, ist übrigens eine sehr, sehr gute Art und Weise zum Schreiben, dass wirklich alles anders ist. Mhm. Dass ja, außer den Farben eigentlich alles anders ist. Ist bei mir auch hängen geblieben aus deinem Vortrag vom SEO Day.
Das ist schön. Okay,
damit ja, also heute durch. Genau, sind wir für heute durch. Können wir sagen, in der Zukunft immer mehr Verwirrung, teilweise gemacht von den Leuten, die auf der einen Seite des Servers sitzen, teilweise gemacht von den Leuten, die auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen. Und in diesem Sinne werden wir auch Themen finden im nächsten Jahr, hoffe ich. Euch kommt gut rein in eben solches. Und wir hören uns und sehen uns
und wieder. Und hört vorher noch unsere Ding des Monats Folge.
Die da auch noch kommt.
Zum Thema Consent Mode 2.0.
So ist es.
Bis dann.
Ciao.